lese zu Beginn eine Geschichte vor. Zu Anfang der 80er Jahre wurde die Waisen- und Missionsanstalt in Neukirchen längere Zeit durch große Bedrängnis hindurchgeführt. Es schien, als sollte das Werk ganz und gar vernichtet werden. Der Gründer, Pastor Ludwig Doll, war ein Mann von viel Glaubensmut, der seine Mitarbeiter meist noch mit aufmuntern konnte. In jener Zeit war er einmal völlig mutlos geworden und er sagte zu einem seiner Gehilfen: "Ich glaube, wir kommen nicht durch." Da holte jener, der ausnahmsweise mehr Glaubensmut als Pastor Doll hatte, seine Bibel, schlug Psalm 25, Vers 3 auf, hielt ihm das Wort hin und sagte: "Dann will ich hier aber auch das K durchstreichen, dass es heißen soll, einer wird zu Schanden werden, der dein harret. Und dieser eine sollen sie sein, das will nicht ich sein." Bald leuchtete das Auge des mutlos gewordenen Pastors wieder auf und er rief mit großer Zuversicht: "Nein, du hast recht, der Teufel soll uns nicht einmal das K streichen. Keiner wird zu Schanden werden, der auf den Herrn hofft." Diese Geschichte habe ich gefunden, fand ich sehr interessant, wie das einfach in einem einzigen Buchstaben, wie sich so ein Satz ändern kann: einer wird zu Schanden werden oder keiner wird zu Schanden werden. Was das für einen Glaubensmut wirklich ausdrückt, wenn man das lebt. Und ein Stück weiter das heute auch mit unserem Text zu tun, mit Johannes 14. Wir sind immer noch in der Ich Bin-Reihe Jesu. Keiner wird zu Schanden werden, wer auf den Herrn Jesus hofft. So möchte ich es einfach mal nennen. Und wir lesen diese 6 Verse, um die es heute gehen soll. Johannes 14, die Verse 1 bis 6. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm: "Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir dann den Weg wissen?" Jesus spricht zu ihm: "Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich." Worte des lebendigen Gottes, die Jesus hier spricht. Ich bete noch einmal. Unser Jesus Christus, danke dafür, dass wir heute auf deine Worte hören dürfen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du sie ganz tief in unserem Herzen verankerst, dass du dich heute groß machst, Herr, dass wir ganz auf dich sehen dürfen. Und dass wir dieses alte Psalmwort wirklich auch auf dich übertragen. Wer auf dich hofft, der wird nicht zuschanden werden. Herr, lass uns das aufleuchten heute Morgen und in unserem Alltag, in unsere Herzen hinein, Herr, dass wir davon zehren können, dass wir ermutigt werden, Herr. Amen. Ja, ich habe diesen Text unter das Thema gestellt: Rettung nur durch Jesus Christus. Das ist ein ganz einfacher Satz, eigentlich reicht das dann schon für heute, wenn man das weiß. Rettung nur durch Jesus Christus. Und wir werden 3 Punkte dazu durchnehmen. Vers 1, die Voraussetzung ist der Glaube. Verse 2 und 3, das Ziel ist die neue Wohnung. Und dann auf der Zielgeraden, der wahrhaftige Lebensweg zum Ziel ist Jesus Christus. Also ihr merkt, ich habe Vers 6 da versucht ganz reinzupacken: Wahrheit, Leben, Weg. Der wahrhaftige Lebensweg zum Ziel ist Jesus Christus. Um die 3 Punkte soll es heute gehen, mit dem Thema Rettung nur durch Jesus. Wir starten direkt mit Vers 1. Jesus sagt: Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Der erste Punkt, Voraussetzung, ist der Glaube. Bevor wir uns damit beschäftigen nun, müssen wir uns fragen, zu wem wird hier eigentlich geredet, wer ist der Adressatenkreis und auch, Was passiert eigentlich vor diesen Versen? Also warum sagt Jesus das hier so? Warum diese Passage? Zunächst einmal der Adressatenkreis, an wen ist das hier gerichtet? Jesus spricht hier zu seinen Jüngern. Sie sind mittlerweile nur noch zu 11, sind hier zusammen. Am Ende von Kapitel 13 lesen wir, dass Petrus mit Jesus spricht. Kapitel 14 hier haben wir gesehen, dass Thomas eine Frage stellt. Und die Bibel, die nimmt das Wort Jünger oder sieht das Wort Jünger in verschiedener Art und Weise. Grundsätzlich heißt es Nachfolger, Schüler von Jesus. Und einmal gibt es so die Jünger allgemein, so habe ich es jetzt einfach mal genannt, allgemein Jünger, Nachfolger Jesus, die Jesus im wahrsten Sinne des Wortes hinterhergelaufen sind, die auf seine Reden gehört haben, die seine Wunder gesehen haben, die mitgegangen sind, aber wo dann teils einfach mal irgendwann Schluss war. Wenn man zum Beispiel in Johannes 6 gut sehen, irgendwann haben sie gesagt, boah, das können wir nicht mehr hören, was du sagst, und sie gingen weg. Und die anderen Jünger, die habe ich einfach mal genannt, Herzensjünger, die mit dem Herzen dabei waren, die mit dem Herzen Jesus vertraut haben, die ihm vom Herzen lieben, die sich ihm hingegeben haben, die ihm nachfolgen vom Herzen her. Und diese Jünger, es gibt noch mehr als diese 11, die jetzt nur noch da waren, klar, aber hier geht es speziell um die 11, die jetzt noch da waren. Der Adressatenkreis hier in unserem Text, die 11 Jünger, aber natürlich auch gerichtet an jeden Herzensjünger. Wir dürfen uns auch davon ermutigen lassen. Ja, und deswegen ist es wichtig, sich einmal zu fragen, zu welcher Gruppe gehöre ich denn eigentlich? Zu welcher Gruppe gehörst du? Läufst du hinter Jesus her? Kommst vielleicht hier hin? Hörst du das alles an? Findest du gut? Aber in deinem Leben passiert nichts. In deinem Herzen passiert nichts. Oder bist du wirklich bei Jesus? Lebst du in einer persönlichen Beziehung mit Jesus vom Herzen? Der Adressatenkreis nun ist klar. Und wir müssen uns nun fragen, was ist eigentlich vorher passiert, dass Jesus hier nun das so zu den Menschen spricht. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, zu B, der Zusammenhang. Wir schlagen mal auf, Johannes 13, also direkt die Verse eigentlich davor, haben wir eigentlich schon aufgeschlagen, die Verse 36 bis 38. Ich habe es überschrieben mit ein ernstes Gespräch mit Petrus. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortet, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir hier, der Herr wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Ein ganz ernstes Gespräch, was wir hier finden, und das ist ein Schock für die Jünger. Der Oberjünger, so habe ich ihn, hier habe ich mir aufgeschrieben, in Anführungsstrich Petrus, der immer vorweg ist, der wirklich Feuer und Flamme für Jesus ist. Der sollte nun seinen Herrn verleugnen? Ein ernstes Gespräch mit Petrus. Eine erschreckende Sache. Aber das war noch lange nicht alles. Ich hatte gerade bereits erwähnt, dass sie nur noch zu 11 sind. Die erschreckende Flucht des Judas können wir in den Versen 18 bis 30 finden. Also kurz davor, die Bezeichnung des Verräters. Jesus bezeichnet ihn als Verräter. Und am Ende, Vers 30, als jener nun den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Da waren sie nur noch 11. Erschreckend. Und wenn wir noch weiter zurückblicken würden, dann würden wir sehen zum Beispiel, dass Jesus ihnen auch immer wieder gesagt hat, ich werde sterben, ich werde umkommen, ich werde mein Leben lassen für euch. Ja, ich habe euch ein paar Stellen hingeschrieben. Ich habe es überschrieben mit die furchtbare Wahrheit des Todes Jesu. Die Jünger haben das von Jesus so gehört. Ich werde mein Leben lassen. Wir hatten das zum Beispiel über den guten Hirten. Ich werde mein Leben lassen für die Schafe. Und auch immer wieder hat er ihnen das gesagt. Ich werde mein Leben lassen. Und eine vierte Sache kommt noch hinzu, die auch zu dieser Begebenheit, wo Jesus mit den Jüngern dann zusammen war, passt. Finden wir dann im Lukas-Evangelium das erschütternde Werk des Satans. Lukas 22, 31 und 32. Wir sehen dort, wo Satan am Werk ist, wo er begehrt, wo er wirklich die Jünger eigentlich auseinandertreiben möchte, wo er sie vernichten möchte. Und wenn wir uns diese vier Punkte anschauen, dann verstehen wir Johannes 14, Vers 1 wahrscheinlich viel besser, wo Jesus sie dann aufruft, euer Herz werde nicht bestürzt, euer Herz erschrecke nicht, sei nicht erschüttert. Jesus, der Hirte, ihr Herr, ihr Meister, geht auf sie ein. Auch in der Lukas-Stelle, wenn ihr die aufschlagen würdet, vielleicht habt ihr das gerade gemacht, seht ihr, wie Jesus seelsorgerlich eigentlich auf sie eingeht. Er sagt zu Petrus, ich habe aber für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ja? In diesen letzten Stunden vor seinem Tod sollte man meinen, dass die Jünger ja Jesus unterstützen, dass sie ihm aufhelfen, ihn ermuntern. Aber nein, es ist Jesus. Es ist Jesus, der seine Jünger hier ermutigt. Ja, ein Kommentator schreibt das genauso. Anstatt dass die Jünger Jesus in den Stunden vor dem Kreuz stützen, musste er sie emotional und geistlich stärken. Er muntert sie auf. Er ermutigt sie. Er sagt, euer Herz werde nicht erschüttert. Euer Herz werde nicht bestürzt. Glaubt an Gott. Glaubt auch an mich. Jesus ruft hier zum Glauben auf. Jesus stärkt hier die Herzen seiner Nachfolger. Ja, sie sollen an Gott glauben, oder er sagt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Oder nach Übersetzung heißt es dann auch, ihr glaubt an mich. Das ist ganz unterschiedlich. Jesus ruft zum Glauben auf. Es ist der Glaube, der auf diesen Weg bringt, auf den Weg hin zum Ziel, auf dem Weg zum ewigen Leben, zur ewigen Rettung, vor dem ewigen Verlorensein. Jesus ermuntert seine Jünger. Was können wir aus diesem Vers so mitnehmen? Einmal die Frage, die wir uns gerade eigentlich schon gestellt haben. Zu welcher Gruppe gehörst du? Zu welcher Gruppe von Jüngern, Nachfolgern gehörst du? Läufst du Jesus so hinterher, kommst vielleicht Sonntag für Sonntag, hörst es dir an, tolle Gemeinschaft. Läufst du vielleicht Jesus schon dein Leben lang so ein Stück weit hinterher? Deine Eltern waren in der Gemeinde, wurdest so erzogen, sage ich mal, ich bin ja auch so jemand gewesen. Da muss man sich fragen, was ist eigentlich meine Motivation? Mache ich das wirklich von Herzen, von mir aus, oder was ist deine Motivation, warum du sonntags morgens hier sitzt? Folge Jesus nach. Glaube ihm, vertraue ihm. Die Gruppe, die Jesus nachfolgt, im Vertrauen, in Hingabe, die Herzensjünger, wie ich sie genannt habe, sie will mehr von Jesus lernen und auch mehr so sein wie er. Sie leben in einer persönlichen Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus. Auch dort gibt es Höhen und Tiefen, das ist keine Frage. Ja, wenn ihr euch an das Bild hier erinnert, was hier mal hing, ging es hoch und runter. Aber, ich glaube, die Sonne des Evangeliums, so hat Jörg es genannt, steht oben drüber. Jesus letzten Endes steht oben drüber. Und heute geht es ja um diese Rettung. Rettung nur durch Jesus Christus, das Thema. Ich möchte dich fragen, hast du den Weg gefunden? Das heißt, glaubst du an Jesus Christus als deinen Retter und Herrn? Die Voraussetzung für die Rettung ist der lebendige Glaube an Jesus Christus. Und noch eine weitere Sache können wir lernen. Sprich ich dich an, liebes Gotteskind. Der Glaube an unseren Herrn Jesus Christus stärkt, er ermuntert. Er kann uns bewahren vor einem entmutigten und erschreckten Herzen. Jesus ruft auf zu glauben. Ja? Wer sich auf Jesus ausrichtet, wer Wer auf ihn harrt, der wird nicht zu Schanden werden. Und vielleicht steckst du gerade in so einer Situation drin, wo dir alles über den Kopf zusammenbricht. Wo du leidest. Wo du vielleicht eine Krankheit hast und nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Wo du Angst vor Entscheidungen hast. Wo etwas Schlimmes passiert ist, was dich wirklich runterdrückt. Wo du Angst vor Prüfungen hast. Angst vor der Zukunft. Vielleicht steckst du wirklich gerade auch in so einer Krise drin, eigentlich wie die Jünger, die das alles in kurzer Zeit jetzt so von Jesus gehört haben, beziehungsweise miterlebt haben, wie einer auf einmal abhaut, der Jesus verraten würde. Menschen, denen du vertraut hast, die dich vielleicht verlassen haben. Ich möchte dir zurufen, schau auf Jesus. Jesus. Jesus ist der dich niemals verlässt. Schau auf Jesus, richte dein Leben auf Jesus aus. Ja, wir hatten das Freitag noch in unserer Kleingruppe, wir haben uns über den Heiligen Geist unterhalten. Und das Ziel oder die Hauptaufgabe des Geistes, haben wir herausgefunden, ist, so eine Art Scheinwerfer auf Jesus zu richten, den Blick auf Jesus zu richten, Jesus zu verherrlichen. Johannes 16, ich glaube Vers 13 und 14 haben wir das nachgelesen. Glaube an Gott, glaube an Christus, wirf all dein Vertrauen auf ihn. Er wird es wohl machen. Und wie Jesus das bei seinen Jüngern gemacht hat, das können wir dann in den Versen 2 und 3 lesen. Da hört er ja nicht auf, sondern er lenkt ihren Blick nochmal woanders hin. Er sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Das ist der zweite Punkt für uns heute. Das Ziel ist die neue Wohnung. So habe ich es genannt. Ja, Jesus serviert den Jüngern hier eine unglaublich tolle Wahrheit. Er tröstet sie einmal mit diesen ermunternden Worten. Glaubt an Gott, glaubt an mich, vertraut mir, richtet euren Blick auf mich aus. Und nun lenkt er den Blick der Jünger noch auf die Zukunft. Und das ist keine einfache, billige Vertröstung. Ja, irgendwann wird es so sein. Sondern er sagt, ich mache das. Er bekräftigt das gleich nochmal in einem zweiten Teil. Und so wahr er Jesus Christus ist, der Messias, so wahr wird er das auch einhalten. Ja, Jesus, der Sohn Gottes, spricht also von dem Himmel. Die himmlische Wohnstätte. Er redet nicht von seiner irdischen, sondern von seiner himmlischen. Er sagt, dass es dort viele Wohnungen gibt, viele Wohnplätze. Wohnungen, die für die Kinder Gottes gemacht sind. Jesus Christus selbst, wenn wir an Himmelfahrt denken, ist in den Himmel gefahren, hat sich auf den Weg gemacht, um Wohnstätten vorzubereiten für jedes Gotteskind. Er hat sich aufgemacht, um dir einen schönen Platz zu gestalten. Ja, und wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, sagt er dann im zweiten Teil. Er bekräftigt das, er sagt, es ist so. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Er zeigt mir diesem Versprechen, ihr könnt mir glauben, ihr könnt mir vertrauen. Ich mache das. Wenn ihr seht, was ich euch schon vorher gesagt habe, was passiert ist, werde ich auch das tun. Er zeigt, dass er Wahrheit ist, dass sein Reden und Handeln wahr ist, dass es echt ist, dass es vertrauenswürdig ist. Er geht hin und bereitet eine Stätte vor für die Gläubigen. Was für ein Trost, den die Jünger hier bekommen. Und das geht ja noch weiter, wenn wir uns Vers 3 dann anschauen. Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, dann sagt er, so komme ich wieder und hole euch dahin. Ich nehme euch zu mir, damit auch ihr seid, wo ich bin. Irgendwann wird es soweit sein, dass Jesus nach Hause holt, dass er wiederkommt und die Erlösten nach Hause holt. Dann wird alles vorbereitet sein. Dann hat Jesus alles vorbereitet. Ein wunderbares Versprechen, was er hier gibt. Ein Versprechen, woran wir uns auch klammern dürfen. Er kommt wieder und holt seine Jünger nach Hause. Und so sehen wir hier in diesen beiden Versen, wird so ein ganzes Panorama aufgebaut. Ja? Es geht einmal um Himmelfahrt. Er sagt, dass er hingeht, dass er aus damaliger Sicht nach Tod, nach Kreuz, nach Auferstehung in den Himmel fahren würde. Dass er hingeht, eine Stätte bereitet. Ich weiß nicht, ob er es jetzt gerade noch tut oder ob das auch schon fertig ist. Keine Ahnung. Aber er sagt, er macht es. Und er wird wiederkommen in der Zukunft. Er wird wiederkommen und nach Hause holen. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Hier wird nicht groß was vom Himmel beschrieben. Hier steht nur, dass es dort Wohnungen gibt. Mehr wird hier nicht gesagt. Aber wie wird es hier beschrieben? Wie beschreibt er das hier? Er beschreibt es in den letzten drei Worten. Wo ich bin. Da, wo Jesus ist. Ja? Da, wo Jesus ist. Da, wo Jesus ist. Er sagt schlicht und einfach, wo ich bin. Und ich möchte dich fragen, möchtest du da sein, wo Jesus ist? Gestern war ich bei Matthias. Er hatte mich gebeten oder gefragt, ob ich nochmal kommen kann. Und er hat auch gefragt, ob ich ihm ein bisschen schon von Sonntag erzählen kann. Da habe ich gesagt, okay, gehe ich halt laut bei ihm die Predigt nochmal so durch. Also habe ihm quasi so die Predigt gehalten. Und an dieser Stelle, wo ich das laut dann natürlich gefragt habe, möchtest du da sein, wo Jesus ist? Da spricht er auf einmal, ja. Da möchte ich sein. Unser Matthias hat er einfach reingerufen, ja, da möchte ich sein. Diese Frage, die kann man nur mit Ja oder Nein beantworten. Möchtest du da sein, wo Jesus ist? Von Natur aus ist jeder Mensch auf Nein gepolt. Da will man eigentlich gar nichts mit Jesus zu tun haben. Die Frage ist, hast du das für dich persönlich erkannt? Dass es ohne Jesus nicht geht. Das Problem der Sünde, was in deinem Leben von Natur aus ist, hast du es geklärt? Kläre das Problem. Lauf nicht länger damit rum. Möchtest du da sein, wo Jesus ist? Dann bekenne ihm deine Schuld von Herzen. Glaube an seinen Erlösungswert. Mache ihn zum Herrn in deinem Leben. Wenn du bereits glaubst, dann ist dir deine Schuld und Sünde vergeben. Voraussetzung ist der Glaube, das hatten wir gerade. Dann ist dein Ziel nicht mehr die Hölle, sondern der Himmel. Ich muss das so deutlich sagen, weil die Bibel es selber so deutlich sagt. Jesus selbst uns davor warnt. Es gibt nur zwei Wege. Es gibt nur zwei Wege. Himmel oder Hölle. Und wenn du glaubst, dann darfst du gemeinsam mit Paulus einstimmen und das können wir vielleicht mal gemeinsam lesen in Philipper 3, Vers 20. Philipper 3, Vers 20. Schreibt Paulus, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von wo wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von wo wir auch den Herrn Jesus Christus, unseren Retter, erwarten. Jesus Christus, der Retter. Ihn dürfen wir erwarten, ihn erwarten wir hoffentlich. Und Paulus sagt, dort ist schon unser Bürgerrecht im Himmel. Dort sind wir schon als Bürger eingeschrieben, wenn wir Kinder Gottes sind. Wunderbare Sache, die wir jetzt glauben und wissen dürfen, die uns Hoffnung macht für die Zukunft. Und wenn du vielleicht wirklich gerade in so einer Krise steckst, in Nöten und Problemen bist, davon zugekleistert bist, blicke nach vorne. Dort ist Jesus. Jesus, der wiederkommen wird, der dich nach Hause holen möchte. Alles andere ist nicht mehr so wichtig, wenn wir den Blick auf unseren Herrn Jesus haben. Jesus, der seelsorgende Tröster, der Retter, der Herr. Er sagt, schau nach vorne, ich hole dich nach Hause. Ja, und wir hatten das ja etwas anders ausgedrückt, heißt es ja in der Jahreslosung, Hebräer 13, Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Die zukünftige Stadt, die himmlische Stadt, das ewige Reich, die suchen wir. Rettung nur durch Jesus Christus. Das Ziel ist die Wohnung. Und nun kommen wir dieser Wahrheit, diesem Weg, dem Leben ein Stück näher. Wenn wir auf die letzten Verse blicken für uns heute Morgen, Verse 4 und 5 zunächst. Wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg, sagt Jesus. Und Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Damit der dritte Punkt für uns heute Morgen, der wahrhaftige Lebensweg zum Ziel ist Jesus Christus. Ja, ihr merkt, wie gerade schon gesagt, ich habe alles versucht, so aus diesem sechsten Vers hier reinzuquetschen, ist mir wahrscheinlich nicht so gut gelungen, aber eines soll dieser Punkt deutlich machen. Eines soll er deutlich machen. Es geht nur mit und durch Jesus, sonst nicht. Nur Jesus. Und er sagt, wohin ich gehe, da wisst ihr doch den Weg. Ja, Jesus hat ihn ja eigentlich gerade recht detailliert erläutert, was er tun wird. Nicht gesagt, wo das sein wird, aber die Jünger sollten das eigentlich verstanden haben. Ja, also Jesus scheint das hier auch vorauszusetzen. Ihr wisst den Weg. Und dann kommt Thomas ins Spiel, fragt, wie sollen wir denn den Weg wissen? Ja, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und dann, wie können wir auch den Weg dann dahin wissen? Ja, ich weiß nicht genau, warum Thomas das hier so sagt. Vielleicht wollen sie es nicht wahrhaben, vielleicht haben sie es wirklich nicht ganz verstanden, worum es vorher ging. Auf jeden Fall hat er nachgefragt. Ja, und wenn sie nicht wissen natürlich, wohin es geht, wo das Ziel ist, dann können sie auch den Weg nicht wissen. Ja, beim Navi dasselbe, wir können dem Navi auch nicht sagen, fahr mal den Weg. Navi weiß überhaupt nicht, wohin. Beim Navi geben wir das Ziel ein und dann weiß das Navi auch meistens den Weg. Ja? Und Thomas, der spricht hier ja eigentlich der Menschheit aus der Seele. Der Weg dorthin ist ja eigentlich eine Frage, die die Menschheit seit jeher beschäftigt. Wie komme ich in den Himmel? Wie werde ich errettet? Wie komme ich dahin, wo Jesus ist? Und durch diese Frage kommen wir unserer Antwort heute Morgen auch ein Stück weit näher oder unserem Thema Rettung nur durch Jesus Christus. Aus diesem Nicht-Folgen oder Nicht-Wissen folgt eine der schönsten Erklärungen, wie ich finde, um die Person Jesu, um sein Erlösungswerk, um den Weg zu Gott. Ganz kurz und knapp, aber wunderbar beschrieben. Wo Jesus dann in Vers 6 von sich selber sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist der Weg. Er ist nicht ein Weg, er ist der Weg. Frage von Thomas klingt bei uns noch ein bisschen im Ohr. Ja, wie können wir den Weg wissen? Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Es geht nur über mich. Der Weg eines Menschenherzens raus aus der Feindschaft mit Gott, hinein in den Frieden mit Gott. Schlicht und einfach gesagt, er ist der Weg zu Gott. Der Weg, der zum Vater führt, hinein in die Ewigkeit. Der Weg zur Rettung vor dem ewigen Verlorensein. Wie ist das möglich? Warum ist gerade Jesus der Weg? Weil er der einzige Mensch ist, der für unsere Schuld und Sünde bezahlen konnte. Der sündlos selbst gelebt und gestorben ist. Der durch sein Blut bezahlt hat für dein und mein Leben. Ich habe euch ein paar Stellen hier hingeschrieben, deswegen steht da auch freier Zugang durch Jesus, freier Zugang zu Gott. Der freie Weg zum Himmel, der freie Weg zum Vater durch Jesus, durch sein Blut. Jesus ist der Weg, er ist nicht ein Weg, er ist der einzige Weg. Jesus ist die Wahrheit. Ja, Pilatus fragte einmal, das steht in Johannes 18, Vers 38, was ist Wahrheit? Das ist eine gute Frage, was Wahrheit ist. Jesus hat 4 Kapitel vorher eigentlich die Antwort gegeben. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Nicht eine Wahrheit, sondern die Wahrheit. Ich finde das persönlich ziemlich schwierig, so zu begreifen, dass eine Person Wahrheit ist. Ich habe es ein bisschen vielleicht komisch formuliert. Jesus ist wahrhaftige Tatsache. Trifft es auf jeden Fall nicht ganz. Jesus ist wahrhaftig. Er ist wirklich. Er ist Realität. Seine Worte und seine Taten sind wahr. Sie sind echt. Und Johannes 1, Vers 14 sagt uns, dass er voller Wahrheit ist. Er lebt in voller Übereinstimmung letzten Endes auch mit dem Willen des Vaters. Voller Wahrhaftigkeit. Voller Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Er ist nicht eine Wahrheit, er ist die Wahrheit. Wenn wir auf der Suche nach Wahrheit sind, können wir nur bei Jesus halt machen. Er ist die Wahrheit. Und Jesus ist nicht einfach ein Leben, was wir uns aussuchen können in dieser Welt oder sowas, sondern er ist das Leben. Der, die, das. Das Leben. Jesus Christus ist das Leben. Denn in Jesus ist das Leben. Johannes 5 sagt er das von sich. In mir ist das Leben. Er kann Leben geben. Wir haben das, Tim hat uns das ausgelegt. In Johannes 10. In ihm ist das Leben. Und dort finden wir Leben. Oder er will Leben geben im Überfluss. Jörg hat es uns ausgelegt. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Da hatten wir es schon mal in Johannes 11. Und wer leben will, beziehungsweise wer leben will, muss bei Jesus Christus Halt machen. Es gibt kein Leben ohne Jesus. Das muss uns, wenn es uns bis jetzt nicht bewusst ist, heute Morgen bewusst werden. Es gibt kein Leben ohne Jesus. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagt er. Niemand. Keine Ausnahme. Es gibt nur einen einzigen Weg, der zum Vater führt. Durch Jesus Christus. An ihn kommst du nicht vorbei, egal was du gerade denkst oder wie du überhaupt darüber denkst. An Jesus kommst du nicht vorbei. Und ich habe uns nochmal ein paar Stellen einfach rausgesucht, wo das ein Stück weit drin steht. Johannes 10, 7 bis 9, dass Jesus die eine Tür ist. Es gibt nur diese eine Tür. Apostelgeschichte 4, Vers 12, da ist nur ein Name, in dem Heil ist. Der Name Jesus Christus. 1. Timotheus 2, Vers 5, da ist nur ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Jesus Christus. Nur einer. Da gibt es keinen anderen. Es gibt nur diesen einen Jesus. Niemand anders kann dich retten und zum Vater führen. Und diese Aussage, wenn wir das hier so sagen, dann nennt man das so schön, wie man sagt, political incorrectness. Das ist politisch gesehen nicht korrekt, wenn wir das so in unserem Land sagen, wo Religionsfreiheit herrscht, dass wir sagen, es geht nur über Jesus. Aber ähnlich wie Martin Luther sollten wir vielleicht denken und leben, dass wir an die Schrift gebunden sind. Er sagt, man möge mich mit dem Zeugnis der Schrift und mit klaren Gründen von der Vernunft überzeugen. Durch die Worte der Heiligen Schrift, die ich zitiert habe, bin ich meinem Gewissen unterworfen und an das Wort Gottes gebunden. Deshalb kann ich und will ich nichts widerrufen, denn etwas entgegen dem Gewissen zu tun, ist weder sicher noch heilsam, sagt Luther. Er ist an die Worte der Schrift gebunden. Ich bin es auch. Und deswegen darf und muss ich das hier genauso sagen. Auch wenn es vielleicht nicht ganz korrekt ist, political correctness, wenn ihr da mal Wikipedian wollt. Die Bibel sagt es eindeutig, es geht nur über Jesus. Es gibt keinen anderen Weg. Um das vielleicht nochmal an einer anderen Stelle deutlich zu sehen, lasst uns mal gemeinsam Matthäus 7 aufschlagen. Geht hinein durch die enge Pforte. Das ist der Aufruf von Jesus in Matthäus 7. Wir lesen diese beiden Verse, Matthäus 7, Verse 13 und 14. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihn hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Der schmale Weg, die enge Pforte, die zum Leben führt. Was heißt hier eng? Eng bedeutet einmal, dass es nur über Jesus geht. Eng bedeutet, dass wir nur das ganz alleine tun können. Dass jeder selbst verantwortlich ist. Wenn man da in dem Bild bleibt, dann möchte ich so beschreiben, dass die Pforte so eng ist, dass niemand uns quasi Huckepack durchtragen kann. Dass wir nur mit unserer eigenen Schuld und Sünde zu Jesus kommen können. Dass wir das persönlich mit Jesus klären. Es gibt keinen anderen Namen, in dem Rettung zu finden ist, außer Jesus. Und über die Jahrtausende wurde diese Pforte an einigen Stellen breit gemacht. Der Weg dahinter wurde planiert. Wir haben doch alle einen Gott. Wir beten doch alle zum selben Gott. Jesus natürlich, aber auch da und da. Oder sprich mir doch nur dieses eine Gebet nach und dann wird alles gut. Frage ist, was mit dem Herzen? Oder meine Eltern sind doch in der Gemeinde gegangen, darauf berufe ich mich. Oder ich gehe doch einmal im Jahr in die Kirche, das reicht doch. Da meinen Menschen, diese Pforte breit zu machen, den Weg dahinter leicht zu machen. Jesus sagt, nein. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine breite Pforte über Jesus, sondern nur die enge. Geht hinein durch die enge Pforte. Christus ist einmal für Sünden, hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. 1. Petrus 3, Vers 18. Und darum möchte ich dich aufrufen, heute Morgen, wenn du noch nicht auf dem Weg bist, wenn dir noch nicht klar ist, dass du das Leben ergriffen hast in Jesus Christus, wenn dann die Frage deiner Schuld noch nicht geklärt ist. Wie Paulus es in 2. Korinther 5, Vers 20 schreibt, wir bitten aber an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst dich versöhnen mit Gott. Nimm Jesus Christus im Glauben an, bitte um die Schuld, Vergebung, denn er ist dafür gestorben und er ist wieder auferstanden. Und ich möchte zusammenfassen für heute Morgen. Ich hoffe, das ist klar geworden, was das Thema bedeutet. Rettung nur durch Jesus Christus. Nur. Die Voraussetzung ist der Glaube. Der Glaube an Jesus Christus. Harre auf Jesus. Du wirst nicht zu Schanden werden. Vertraue ihm dein Leben an. Das Ziel, die Ermutigung, die Jesus hier mitgibt, die er uns, die er dir mitgibt, blicke nach vorne. Einmal blicke auf mich, natürlich, sagt Jesus, aber blicke nach vorne. Schau, ich werde alles vorbereiten. Ich werde wiederkommen und dich nach Hause holen. Dort, wo ich bin. Der wahrhaftige Lebensweg zum Ziel ist Jesus Christus. Nur durch ihn können wir errettet werden. Es gibt keinen anderen Weg. Und wisst ihr, ich kenne jemanden, der das für sich persönlich in Anspruch genommen hat. Der verstanden hat, dass Jesus Christus der einzige Lebensweg zum Ziel ist. Das ist unser Freund, unser Bruder Matthias, der mit dieser furchtbaren Krankheit MS lebt. Ich war letzte Woche Donnerstag, waren Kezia und ich auch schon mal da und begrüßt uns an der Tür. Ihm ging es nicht sonderlich gut. Kam Dienstag, hatte einen Termin beim Neurologen gehabt und er sagte, dass es kein Medikament mehr gibt, mit wem er ihm irgendwie helfen kann. Und es kann sein, dass wenn irgendwie eine größere Infektion oder Grippe kommt, dass es vorbei ist. Ich hatte schon so ein bisschen vorbereitet für heute. Und wir haben dann darüber gesprochen, wie es zukünftig ist. Matthias hat gesagt, auch wenn es für ihn bald soweit ist, er freut sich auf zu Hause. Er freut sich auf die Wohnung im Himmel, er freut sich auf seinen Herrn Jesus. Er möchte da sein, wo Jesus ist.